Und dementsprechend haben uns ein paar Dinge gefehlt, wie zum Beispiel so eine schöne Küchenbox, wo alles an seinem Platz bleibt, wenn man mal über eine Düne schrubbt. Ne? Also bei der allerersten war wirklich so, dass unsere Gewürze vorne im Cockpit lagen.
Und Level 5 ist dann, ja, für eine ganz spezielle Sorte Mäuse, das ist dann also wirklich, das hat Trophy-Charakter. Ne? Da geht es also richtig, richtig übel zur Sache. Da fahren wir Strecken, die ansonsten vielleicht im Offroad-Bereich, vielleicht nur im Wettkampfbereich gefahren werden würden, normalerweise. Wir fahren nie auf Zeit, aber das ist schon echt derbe.
Das ist dann ja auch pro Fahrzeug, muss man ja auch dann sehen. Ne? Also ich fand das jetzt auch genau angemessen. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Wenn man diese Begleitung hat, das ist einfach Gold wert. So muss man das sehen. Ne? Weil alleine wäre ich da mit Sicherheit A, gar nicht hingefahren natürlich, aber B, hätte ich da einfach mein Auto liegen lassen müssen.
So Leute, da sind wir wieder. Wir sind im Jahre 2026 angekommen. Und ich möchte euch zunächst einmal mit einer neuen Variante begrüßen, nämlich Moin, Grüß Gott und Grüezi und Hallo, meine lieben Freunde, liebe Podcast-Fans. Ja, ich war ja, ich habe euch ja erzählt, in der letzten Folge habe ich so ein bisschen einen Cliffhanger-Intro gehabt, dass ich, wenn ihr diese Folge 63 hört, ich schon längst mit meiner Frau und unserer Landratte in der Sahara unterwegs bin. Das hat natürlich jetzt schon stattgefunden, war eine ganz, ganz interessante Tour, da komme ich heute drauf. Und ich hatte mir gedacht, ja, dann wird wohl die erste Folge so eine Art Monolog sein, wo ich dann einfach die ganze Reise beschreibe. Da habe ich aber jetzt Glück gehabt, dass ich das euch nicht zumuten muss, sondern der Raphael Vogt vom Podcast Van und Davon hat eine besondere Aufgabe auf der CMT gehabt. Das heißt, er hat dort in der Halle 5 eine Oase gehabt. Ja, es nannte sich das Wohnzimmer. Ich schätze, in vielen Hallen wird eine solche Gelegenheit sein, wo dann einfach auch mal die Leute sich im Moment mal hinsetzen können, sich ein bisschen verschnaufen und natürlich über verschiedene Dinge informieren können. Raphael Vogt hat diese Fläche 10 Tage lang bespielt. Das heißt, er hat jeden Tag ein anderes Thema angesprochen, einen anderen Wohnmobilhersteller, Equipmenthersteller oder sonst wen eingeladen. Und an einem ganz besonderen Tag ging es um Offroad-Reisen. Und an dem Tag durfte ich bei ihm zu Gast sein, weil dort die Firma Red Rock Adventures, mit der ich ja in der Sahara war, ebenfalls sich und ihr Reiseangebot darstellen durften. Das heißt, ich sag mal so, dafür sind Messen da, da geht es ums Verkaufen. Ne? Man will seine Sachen ausstellen, über seine Sachen reden und die Leute, die dort eben die Messe besuchen, wollen informiert werden und wollen gegebenenfalls Entscheidungen treffen. Und darum möchte ich euch bitten, wenn ihr gleich den weiteren Verlauf des heutigen Podcasts hört, da wird natürlich viel über diese Reisemöglichkeit gesprochen in meinem Podcast. Aber ich habe es ja schon gesagt, es ist eben auf der CMT entstanden und seid versichert, das ist durchaus spannend gewesen. Für mich selber war es sehr spannend. Ich habe dort einmal meinen Podcast vorstellen können, mich natürlich vorstellen können und auch einen Einblick geben können als derjenige, der die Reise mit einem solchen Veranstalter durchgeführt hat. So, kommen wir also zum Inhalt der heutigen Folge 64, die ich, wie ihr schon gehört habt, etwas anders gestartet habe. Das Grüezi ist jetzt mit in der Begrüßung drin, weil ich einfach auf der Tour durch die Sahara schon gleich zu Beginn zwei wirklich liebenswerte Schweizer kennengelernt habe, die natürlich ebenfalls einen Defender fahren, der Stefan und der Christian, die mir wiederum klar gemacht haben, dass man meinen Podcast natürlich in der Schweiz auch hört und natürlich auch in Österreich. Und somit habe ich jetzt hier eine kleine Veränderung vorne eingebaut. Ja, zum eigentlichen Ablauf. Wie gesagt, ich möchte einfach nicht einen kompletten Monolog halten zu unserer Reise, aber vielleicht schon mal, wie es denn gestartet ist und vieles weitere kann man sich dann ja vorstellen, wenn man unserem Gespräch lauscht, welches auf der CMT entstanden ist. Dann noch kurz erwähnt, wie ihr euch vorstellen könnt, wie dieses Setup war, auf dem ich da eingeladen wurde. Darauf bin ich heute noch sehr stolz, dass ich mich da eben präsentieren durfte. Und vielleicht auch nochmal seid versichert, ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich habe also das wirklich erzählt, was ich erlebt habe über diese Reise und über den Ablauf und über die Unterstützung auch von Red Rock Adventures und deren Guides. Also ehrliche Meinung von einem Kunden, der einfach teilgenommen hat an dieser Sahara-Tour. Also, das muss man sich jetzt vorstellen, das sogenannte Wohnzimmer vom Raphael Vogt ist dann eine Fläche von ca. 20x20 Meter. Auf der stand dann jetzt für diesen Tag eben auch das rote Auto, dieser rote Geländewagen, der Jeep Wrangler vom Jörn Bäumer von Red Rock Adventures, über den dann auch schon mal erzählt wurde, also am Vormittag von diesem Offroad-Tag in diesem Wohnzimmer. Also das stand dann links, das Fahrzeug, in der Mitte dann ca. 30-40 Liegestühle fürs Publikum. In der Mitte vor Kopf die Bühne, auf der wir dann gesessen haben, nebeneinander und haben uns von der Reise und den Reisemöglichkeiten von Red Rock unterhalten. Und rechts an dieser Fläche war dann noch eine schöne Bar, wo man, wie gesagt, auch Getränke bekam. Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass natürlich ein paar Hintergrundgeräusche entstanden sind. Wir sind ja nun mal dort in einer Messe gewesen. Als weiteres, dass wir mit einem Video gestartet haben, um mal so Extremtouren oder andere Touren außerhalb der Sahara, also in Europa, in Griechenland, anzuschauen, wie die bei Red Rock Adventures ablaufen, also so echt spannende Dinge. Die könnt ihr euch natürlich alle bei YouTube auch ansehen, wie es da also ordentlich zur Sache geht. Da war dann ein bisschen Hintergrundmusik zu hören, die jetzt auch natürlich auf meinem Podcast drauf sind. Aber es geht nur 3-4 Minuten, also seht es mir nach, dass ich das nicht rausbekommen habe aus dieser Aufnahme. So, okay, kommen wir jetzt zur eigentlichen Tour. Wir haben 2,5 Wochen als Reise gebucht, wobei man natürlich sagen muss, mit An- und Abreise wurden es dann knapp 3 Wochen. Weil man natürlich nicht auf letzter Minute bei der Fähre ankommen will, haben wir uns gut 2 Tage vorher schon ins Auto gesetzt, sind in einem Rutsch vom Schwarzwald runtergefahren in die Nähe von Como. Dort haben wir dann übernachtet und sind am nächsten Tag nochmal raufgefahren in die Berge, also in Italien, haben uns dort mit einer Gruppe getroffen, also einer Teilgruppe, die dann auch mit uns nach Tunesien wollten, haben dort noch einen schönen Abend verbracht, um dann am nächsten Morgen die verbliebenen 30-40 Kilometer nach Genua runterzufahren aus den Bergen, dann uns wirklich durch den sehr interessanten Hafen haben wir uns manövriert. Das war also wirklich eine echte Herausforderung. Der Hafen ist einfach wahrscheinlich über Jahrhunderte gewachsen. Also man fand sich sehr schlecht zurecht, aber wir haben es am Schluss geschafft, haben den Punkt gefunden, wo man einchecken muss. Und das haben wir dann natürlich auch getan, obwohl es bis dahin in Strömen geregnet hatte. Also wirklich, wir waren nur mal kurz beim Aussteigen und rüberlaufen zu dem Büro, wo man eincheckt. Da waren wir danach sofort klatschnass. Also es war ein echtes kleines Abenteuer dort. Haben dann aber auch schon um kurz nach Mittag in die Fähre fahren dürfen und hatten somit jetzt dann ein wenig Ruhe und konnten uns mit den anderen Teilnehmern noch intensiver beschäftigen. Es waren, ich glaube, 10, 11 Fahrzeuge waren mit. 8 Defender, ein Toyota mit einer Wohnkabine drauf, eine G-Klasse, einen Jeep Rubicon und der Freddy, unser Guide, hatte einen Toyota Land Cruiser. So. Auf der Fähre selbst haben wir uns dann zusammengesetzt, mal mit diesem, mal mit jenem. Und wie das eben so ist im Leben, haben wir uns eben mit Stefan und Christian gleich vom ersten Moment an gut verstanden, obwohl die wirklich später gekommen sind und wir gar nicht wussten, dass die auch einen Defender fahren. Also es hat sich wirklich zwischenmenschlich schon sehr viel ereignet, dass wir uns gleich so gut verstanden haben. Und das ging dann auch die ganze Reise so. Wir haben immer mal wieder zusammen abends gekocht oder wie auch immer, haben zusammen auch Quatsch gemacht da in den Dünen. Das hat also wirklich Bock gemacht mit den beiden und das ist eine richtige kleine Freundschaft entstanden und deshalb eben auch die Ausweitung auf die Begrüßung Grüezi. Gut, also nach der Überfahrt, die knapp 30 Stunden, glaube ich, gedauert hat, oder 24 Stunden auf jeden Fall, sind wir dann von Tunis aus, sind wir dann eben direkt auf die Autobahn, haben dort getankt und uns einen Snack eingenommen, um dann weiterzufahren, bis wir einfach nicht mehr wollten. Wir waren ja jetzt alle mit Walkie-Talkies verbunden, sind dann runter von der Autobahn, haben dort erstmal übernachtet, also im Grunde schon die erste Nacht in einer Wüstenregion, wobei das natürlich nicht so wirklich Wüste war, aber es war schon mal ganz okay. Sind dann weitergefahren am nächsten Tag nach Djerba, da waren wir dann abends da, haben dort zusammen gegessen in einem ganz tollen Hotel, das war so auch vom Veranstalter organisiert, um dann die Nacht am Strand von Djerba zu verbringen, was natürlich auch richtig klasse war, weil wir am nächsten Tag dort auch in die Fluten uns stürzen durften. Das war natürlich dann richtig toll. So, und danach ging es dann in die eigentlichen Wüstenregionen. Ja, weil jetzt ja gleich da das ein oder andere auch in unserem Gespräch auf der CMT beschrieben wird, will ich jetzt hier nicht wieder in die Details gehen und Tag für Tag euch da runterbeten. Ich möchte es nur schon mal zusammengefasst sagen, es war ein echtes Abenteuer für meine Frau und für mich. Wir waren manchmal ein bisschen überrascht, auf was wir uns eingelassen haben. Aber am Schluss ist alles gut gegangen und wir sind richtig froh, es gemacht zu haben. Und somit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge 64. Seid gespannt, was Jörn Bäumer von Red Rock Adventures, Raphael Vogt von Van und Davon und ich, die Landratte, dort auf der CMT im Wohnzimmer vom Raphael uns gegenseitig erzählt haben. Viel Spaß dabei.
Die sind schon an.
Die sind an, tatsächlich.
So ist das. Ja, ihr Lieben, erstmal einen großen Applaus für meine Gäste hier, Jörn und Rainer. Vielen Dank. Ich applaudiere mal mit. Mit Jörn habe ich jetzt schon ein bisschen gequatscht und ein bisschen haben wir uns auch verquatscht. Jörn ist Firmeninhaber von Red Rock Adventures. Ihr bietet geführte Touren durch die exotischsten Regionen Europas und auch außerhalb Europas an. Und damit das jetzt nicht nur eine Unterhaltung unter uns wird, sondern dass auch mal jemand seine Meinung dazu sagt, wie das denn ist, auch daran teilzunehmen und nicht unbedingt jetzt der Inhaber nur darüber spricht. Ich kann noch nicht aus Erfahrung reden, ich arbeite noch dran, habe ich mir den Rainer mit eingeladen, der selber auch einen Podcast hat. Wir haben zusammen schon mal einen Podcast aufgenommen, einmal für dich und einmal auch für uns. Also Landy und Leute heißt dein Podcast, Wenn und Davon ist unserer. Wir haben aber unterschiedliche Folgen aufgenommen, heißt, wir haben auch ein bisschen über unterschiedliche Themen gesprochen.
Jawohl.
Und so, finde ich, ergibt sich ein rundes Bild. Ich möchte aber natürlich erstmal hören, was passiert bei Red Rock Adventures. Du darfst auch gerne immer dazwischen sprechen. Erzähl mal ein bisschen, Jörn.
Ja, also was wir anbieten, sind 4x4 Trainings und 4x4 Reisen. So, mal ganz grob gesagt. Ja, wir machen es in erster Linie Geländewagenreisen, so wie der da steht. Das ist jetzt mein Fahrzeug, aber das ist so ungefähr das, wo es dann für die meisten am Ende so drauf rausläuft. Und wir wollen halt so eine Anlaufstation sein für Leute, die sagen, ich habe so ein Fahrzeug, ich möchte auch Offroad fahren, Abenteuer erleben und so weiter. Ich brauche aber noch so ein bisschen Unterstützung bei der ganzen Geschichte und ich will vielleicht auch nicht alleine fahren. Es gibt ja auch Gegenden, wo das gar nicht so eine gute Idee ist, alleine hinzufahren. Sahara. Jawohl. Zum Beispiel. Und da machen wir halt begleitete Reisen. Also die Reiseziele bei uns sind, gehen wir so einmal rundherum. In Deutschland machen wir natürlich Dinge. Dann Polen, Griechenland, Korsika, Sardinien, Marokko, Tunesien und als Reisen mit eigenen Fahrzeugen oder eben Reisen mit Mietfahrzeugen sind dann Südafrika und USA.
Ist es denn möglich, wenn ich jetzt, sage ich mal, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, ein Dacia Duster habe, 4x4, kann ich dann sagen, ich möchte auch teilnehmen? Oder sagst du, das passt nicht so ganz?
Doch, das passt.
Wir haben ein Level-System. Also es gibt ein Level-System, wo halt verschiedene, für jede Tour gibt es eine ausgeschriebene Level. So, und wir fangen an bei Level 1. Den gibt es bei uns aber gar nicht mehr, muss man dazu sagen. Aber den gab es mal. Das wäre halt tatsächlich der SUV gewesen. Da hatten wir mal eine Tour. Das hat sich aber nicht so richtig etabliert. Also fangen wir eigentlich an mit Level 2. Level 2 heißt, du hast einen serienmäßigen Geländewagen. So wie im Laden gesehen, gekauft. Damit kannst du alles machen, was Level 2 ist. Das heißt zum Beispiel unsere Polentour, da Tal der Schlösser, gibt es eine sehr schöne Tour. Du kannst nach Griechenland auf die Peloponnes oder die Horizons Tour machen oder Sardinien. Das sind so unsere typischen Level 2 Ziele, wo man sagt, okay, normaler Geländewagen reicht. Und dann geht es natürlich noch Level, ne, gibt es immer noch so ein Zwischenlevel, so Level 2 plus, Level 3 heißt dann, der Wagen sollte nach Möglichkeit schon höher gelegt sein, sollte ein bisschen Unterbodenschutz haben. Wenn es geht, auch eine Winde, das ist dann so ab Level 3 plus. Level 4, das ist dann so wie mein Fahrzeug, da schreiben wir dann schon vor. Also er muss MT-Reifen haben, er muss eine Winde haben, er muss Ankerpunkte vorne und hinten haben. Und Level 5 ist dann, ja, für eine ganz spezielle Sorte Mäuse, das ist dann also wirklich, das hat Trophy-Charakter. Ne? Da geht es also richtig, richtig übel zur Sache. Da fahren wir Strecken, die ansonsten vielleicht im Offroad-Bereich, vielleicht nur im Wettkampfbereich gefahren werden würden, normalerweise. Wir fahren nie auf Zeit, aber das ist schon echt derbe.
Ich sehe Rainers Augen glänzen. Level 5, hast du schon gemacht?
Nee, auf gar keinen Fall.
Wie?
Ja, weil man sein Auto ja auch nochmal anderweitig benutzen möchte und es nicht für solche Tour wirklich auch fast umbauen. Ne? Mhm. Also das haben wir nicht gemacht. Und wir haben ja in dem speziellen Fall Sahara, das war 3+, so haben wir das dann erleben dürfen. Wussten aber natürlich vorher gar nicht, was das wirklich bedeutet, obwohl es in den Unterlagen stand.
Ich wollte sagen.
Aber wir haben es nicht so richtig realisiert. Und dementsprechend haben uns ein paar Dinge gefehlt, wie zum Beispiel so eine schöne Küchenbox, wo alles an seinem Platz bleibt, wenn man mal über eine Düne schrubbt. Ne? Also bei der allerersten war wirklich so, dass unsere Gewürze vorne im Cockpit lagen.
Ja, Dubai.
Weil wir haben ein Campingmobil auf Allrad, so, ne? Also so ein Mischmasch. Aber das haben wir dann mit einem Kissen wieder hingekriegt, indem wir den Gewürzkasten mit einem Kissen noch ausgestopft haben und dann blieben die auch, wo sie blieben.
Bei Jörn lagen die kleinen Brezeln gerade auch vorne. Also es scheint öfter mal zu passieren, dass da was nach vorne fliegt oder seinen Platz wechselt.
Ja, auf jeden Fall. Ne? So, und dann haben wir natürlich auch schon ein älteres Fahrzeug. Ne? Unser ist 2001er Baujahr. Das wäre vielleicht auch völlig überzogen, den jetzt wirklich durch ganz, ganz hartes Gelände durchzuprügeln.
Okay.
Das ist mir zu schade.
Also es macht natürlich total Sinn, das durchzuleveln und einfach zu sagen, man passt das natürlich auch den Fahrzeugtypen an. Wie funktioniert das mit den Touren? Du hast gerade gesagt, eine Schlössertour, also du hast schon auch bestimmte Punkte, die ihr dann anfahrt. Ihr könnt ja nicht nur durchs Gelände fahren. Das heißt, ihr fahrt schon mal Straße und habt dann sozusagen mal einen bestimmten Part des Tages, wo ihr sagt, okay, und jetzt geht's außerhalb der geteerten Straßen weiter. Das ist wahrscheinlich so das Modell oder wie ist das aufgeteilt?
Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Also wir haben natürlich immer einen bestimmten Streckenplan im Kopf. Was feststeht, sind in den allermeisten Fällen, Sahara ist jetzt wieder ein Sonderfall, aber in den allermeisten Fällen steht fest, wo wir denn übernachten. Ne? Also wenn ich eine Hoteltour habe, logisch, dann haben wir ja das Hotel gebucht, dann können wir nicht irgendwo hinfahren. Nur der Weg dahin, den können wir uns halt eben aussuchen. Und da gibt es dann Touren, wo wir uns bestimmte Offroad-Passagen vornehmen und dann eben gucken, schaffen wir es pünktlich ins Hotel. Wir haben Gott sei Dank Hotels immer, die also auch je nach Schwierigkeitsgrad auch Rücksicht auf uns nehmen, weil wir manchmal auch erst um 10 Uhr abends da ankommen, ne, wenn der Tag hart war.
Klar.
Und das muss man wirklich sagen, also je leichter die Tour ist, umso besser halten wir den Zeitplan ein. Also bei der Peloponnes-Tour sind wir immer so planmäßig um 16, 17 Uhr im Hotel. Bei der, keine Ahnung, Mythos- oder Arktos-Tour kann es auch schon mal 2 Uhr morgens werden. Also ist alles schon passiert.
Ich höre Hotel, ich habe so ein bisschen vor Augen, ihr könntet theoretisch auch draußen schlafen, ihr könntet auch campen, ist ein bisschen jahreszeitabhängig und wahrscheinlich auch abhängig vom Ort. Wir haben vorhin über die Sahara gesprochen, ist tagsüber schön warm, nachts aber jetzt nicht so warm, mit Zelt nicht so cool. Man könnte natürlich im Fahrzeug schlafen. Wie ist es in der Sahara geregelt? Fahrt ihr da auf so Camps oder?
Genau, also wir sind dann morgens oft zeitig los, 6 Uhr aufstehen, weil es eben schon sehr kalt war im Zelt. Dann 9 Uhr los und wir haben immer versucht, noch im Hellen, also wenn wir noch wussten, gleich geht die Sonne unter, jetzt bleiben wir auch hier. Mhm. Und dann haben wir da genau unsere Zelte, unsere Dachzelte oder eben normale Zelte aufgebaut und haben dort kampiert.
Okay.
Ja.
Würdest du es nochmal machen? Hast du schon gebucht?
Jein. Also ich finde es einfach geil, dass das so eine einmalige, also wirklich für uns ein einmaliges Abenteuer war. Mhm. Ne? Da jetzt raus eine Kontinuität zu machen, finde ich weniger spannend, vor allem nicht in den nächsten Jahren. Wir sind Europa-Fans, wir haben dort noch lange nicht alles gesehen. Was aber für uns auch ein ausschlaggebendes Kriterium war damals, man kann von uns aus, vom Schwarzwald aus, mit einer Tankfüllung nach Afrika fahren. Mhm. Ja? Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich fahre da runter nach Genua, gehe aufs Schiff, schön, fast 2 Tage, kein Stress.
Ja.
Und bin dann in der Sahara. Auch das haben wir auch gelesen, aber wir wussten nicht, dass man natürlich noch ein Stückchen weiterfahren muss.
Die Sahara hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie nicht zum Fährhafen kommt. Also man muss immer noch hinfahren.
Genau. Und das war auch gut. Also es war wirklich, ist eine Autobahn, das ging dann auch relativ zügig.
Du hast kurz Sardinien erwähnt. Ich kann mich erinnern, als wir in Sardinien waren, haben wir die Fahrzeuge auch immer Offroad da langfahren sehen. Wie läuft das ab? Musst du dich da mit den Locals absprechen? Mit wem musst du sprechen, um überhaupt da rein zu dürfen? Weil oftmals ist ja dann doch irgendwo mal eine Kordel oder so, wo man vielleicht nicht einfach so reinfahren kann. Man kann es auch nicht kreuz und quer einfach in jeden Wald reinfahren. Manchmal gibt es ja dann doch Privateigentum oder was. Wie gehst du da in die Planung?
Also Sardinien ist das eine, Korsika ist sogar noch mal ein bisschen extremer. Auf diesen Inseln ist es halt so, es gibt keinen Quadratmeter mehr, der nicht irgendwem gehört. Mhm. Ja? Das heißt, sobald du irgendwie von der öffentlichen Straße runter bist, bist du auf dem Privatgelände von irgendjemandem. Auf Korsika aber mehr als auf Sardinien. Deswegen haben wir immer lokale Scouts. Und diese lokalen Scouts haben im Vorfeld bereits natürlich über die Jahre Absprachen mit den jeweiligen Eigentümern des Grundstücks da gemacht. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man auf eigene Faust fährt. Ne? Man kauft sich dann irgendwie so ein Roadbook und sagt hier, Roadbook Korsika, jetzt fahre ich mal dahin, da steht auch, ich soll da langfahren. Ja, aber da ist ein Gatter und das ist zu. Und dieses Stück Land gehört halt irgendjemandem. Und jetzt kannst du zwar sagen, ja, aber das steht in meinem Roadbook so drin. Ja, aber irgendwann steht er da mit der Schrotflinte in der Hand und sagt, du fährst hier nicht mehr lang.
Ich habe nur darauf gewartet,
und dann,
zu sagen, ja, Korsika, Schrotflinte.
Was machst du dann? Sagst du, ja, aber das steht in meinem Buch. Ja, pff, interessiert den aber nicht. Und die Korsen speziell sind da auch, sagen wir mal, wenig humorvoll, was das Thema angeht.
Die regeln ihre Sachen anders, ja,
stimmt. Ja, so, deswegen ist es immer gut, wenn man da, also ich sage gar nicht, dass man das nicht auf eigene Faust auch machen kann, aber informiert euch wirklich intensiv vorher, wo darf ich denn da fahren? Es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt völlig, wenn man sich da ordentlich benimmt und hier und da mal eine Flasche eines guten Tropfens rüberwachsen lässt oder so, dann lassen die einen auch weiterfahren. Aber Vorsicht, also das liegt auch daran, dass es natürlich zum Teil überhand genommen hat. So, jetzt haben wir also lokale Scouts, die lokalen Scouts kommen da dann eben auch, letzten Endes läuft es über Geld, ne? Dann ist das da bezahlt alles und dann dürfen wir da langfahren, dann ist das auch kein Problem.
Wollen wir uns mal ein Video angucken? Du hast ja was mitgebracht. Lass uns das gerne mal starten. Klapp mal deinen Computer auf, wir stöpseln mal kurz um. Dann können wir das nämlich ein bisschen laufen lassen und dann haben wir so eine Ahnung, wovon wir eigentlich sprechen, damit unsere Zuschauer auch mal wissen, was da passiert.
Ja.
Ich gebe es dir mal rüber. Also, brauchst du Ton?
Nee, ne? Nee, Ton brauche ich nicht.
Oder also, möchtest du welchen haben?
Naja, das ist ja GEMA-freie Musik.
Wir können es ja einmal ein bisschen, wir können ja den Ton gleich nochmal ein bisschen runterregeln wieder, damit wir weiterquatschen können.
Ja, also was ich jetzt hier mal zeige, weil das auch einfach ein bisschen länger ist als die anderen Videos, die wir so haben.
Hier ist kein Ton, ne? Wo ist der Ton bei dir?
Der Ton ist hier. So, also das sind Aufnahmen aus Griechenland von verschiedenen Offroad-Touren. Da gibt es jetzt kein Level oder so. Ne? Das ist alle Level, also ich kann jetzt bei jeder Einstellung sagen, was das jetzt gerade für eine Tour ist. Aber das sind so kriegt man mal einen Eindruck, ne? Das sind so die Gruppengrößen. Das sind immer maximal 8 Autos der Gäste plus ein oder zwei Scout-Fahrzeuge. Und das ist eine offizielle Straße, da ist aber der Hang abgerutscht und wir müssen da trotzdem irgendwie drüber.
Warst du in Deutschland, oder?
Das ist auch eine Furt, das ist eine offizielle Furt, aber auch die verändert sich natürlich dauernd in der Höhe. In Griechenland gibt es auch viel Schnee, es gibt sogar Skigebiete in Griechenland, das glaubt man gar nicht. Das sind Aufnahmen von unserer Snow Odyssee, wo wir dann wirklich im Schnee fahren, im Tiefschnee. Ja, und Griechenland ist halt wunderschön. Man denkt bei Griechenland immer an Inseln und Berge, und, an Inseln und Segelboote und ne, blau-weißes Häuser und so weiter. Griechenland besteht zu 70-75% aus Gebirge und Hochgebirge. Und da gibt es also gigantische Strecken, die man da fahren kann, die auch einfach im Geländewagen wahnsinnig viel Spaß machen. Übrigens nicht nur im Geländewagen. Die Passage, die wir da eben gesehen haben, die gibt es auch schon im Roadbook von der Pistenkuh. Die sind da mit dem LKW lang gefahren. Da jetzt nicht, klar. Also das ist selbst für Geländewagen schon sehr, sehr, sehr schmal. Das ist ein Flussbett. Die Touren haben immer, wie gesagt, das ist jetzt auf einer Level 4 Tour. Das ist schon relativ heftig. Mhm. Da hoch. Muss man, also ne, die Leute sind natürlich auch entsprechend gebrieft und auch vorausgebildet. Also wir schicken jetzt keinen da irgendwie hin und sagen toi toi toi, sondern wir sagen schon vorher, wir schreiben es auch in den Unterlagen, wie anspruchsvoll die Tour wird.
Ja.
Das liest halt nicht jeder, das ist halt part of the game.
Habt ihr sozusagen einen Kurs, den ihr anbietet, den man vorher besuchen sollte, bevor man sich da auf so eine Tour begibt? Also ist wahrscheinlich die Empfehlung, ne? Aber also
unser Offroad-Intensivtraining ist schon eine sehr, sehr gute Ausbildung dafür.
Wo macht ihr das?
Das ist in der Nähe von Wolfsburg.
Und wie oft?
Das machen wir viermal im Jahr. Also wir haben verschiedene Trainingsformate. Es gibt ein Basistraining. Es geht über 2 Tage. Das machen wir in der Nähe von Düsseldorf, in Geetze, am Flughafen. Mhm. Da haben wir ein spezielles Training für Pickups, auch für Pickups mit Wohnkabine. Mhm. Und wer es halt ein bisschen knackiger mag, für den haben wir auch das Offroad-Intensivtraining. Guck mal, Peter. Das Offroad-Intensivtraining in Peckfitz bei Wolfsburg.
Ja, okay, ich sehe mal, es ist jemand trotzdem aus, also sind immer mehrere Personen auch außerhalb, so Knackpunkten steigt einer aus und hilft ein bisschen mit. Das ist, glaube ich, bei den Offroad-Trainings auch immer part of the game. Ne?
Ja, man verbringt auch sehr viel Zeit außerhalb des Autos. Wenn viele sagen, ja, fahren wir denn da den ganzen Tag? Ja, ehrlicherweise, also speziell auf der Snow Odyssee haben wir einen Tag gehabt. Da haben wir es geschafft, 1,5 Kilometer weit zu kommen und waren, glaube ich, 8 Stunden unterwegs und davon 6 Stunden außerhalb des Autos, weil wir halt nur geschaufelt haben.
Kann man auch ein bisschen abnehmen bei euch. Also,
ja, auf jeden Fall. Aber auch zunehmen, weil die griechischen Gasthäuser sind schon... also die meisten nehmen zu, sagen wir mal ehrlich.
Aber ich verstehe auch, dass man so ein bisschen Angst haben kann um sein Fahrzeug. Rainer, ich höre deine Worte von vorhin noch. Man möchte seinem Fahrzeug nicht alles antun, wenn man es danach noch als Alltagsfahrzeug benutzen kann, muss, will. Du hast auch gesagt, du hattest schon einen Achsbruch. Wie ist das passiert? Ist das in der Sahara passiert?
Das ist jetzt in der Sahara passiert, hat aber jetzt nicht, also es war einfach so, wir waren kurz vor, es ging langsam in die Dämmerung über und wir wollten langsam campieren und 400 Meter vorher war dann plötzlich Schluss, mein Auto fuhr einfach nicht mehr. Und siehe da, als ich ausstieg, stand halt das hintere linke Rad draußen. Ja? Oh. So, und dementsprechend ist wirklich die komplette Achse abgerissen, heißt das äußere, der äußere Flansch ist abgerissen. Und da komme ich vielleicht mal auf den Punkt, warum ich das so liebe, mit einer Gesellschaft mitzufahren, die eben ortskundige Guides hatten, die Sprache beherrschen und so weiter und so fort. Weil natürlich könnt ihr euch vorstellen, mir ist da schon ein Schreck in die Knie, in den Magen geschossen. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Weil da war weit und breit nichts. So. Und der Guide hat sich dann gleich, der Beduine, also wirklich ein Einheimischer, der hat sich gleich drum gekümmert. Und auch der deutsche Guide sagte, Rainer, keine Panik, hier kann man herkommen und dich wegholen. Weil fahren war ja völlig aussichtslos. Und es hat dann auch wunderbar geklappt. Hat gedauert, das Auto, es war so nachmittags. Wir haben dann erstmal unser Camp aufgeschlagen, haben schön gemeinschaftlich gegessen. Das war sowieso an dem Abend geplant. Und siehe da, um Punkt 9, wie versprochen, war ja schon stockdunkel, hörten wir den LKW. Und den haben wir dann zu unserem Auto geleitet, diese 400 Meter. Und dann hat lange gedauert, aber er hat ihn wirklich komplett aufgeladen, festgesurrt und ist damit losgefahren und war weitere 4 Stunden später, also wirklich früh morgens fast, mit dem Auto in der vielleicht nur 45, 50 Kilometer entfernten Stadt. Also der hat wirklich 4 Stunden her und 4 Stunden zurück gebraucht.
War deine Reise an der Stelle vorbei?
Auf gar keinen Fall, weil das war, ich sag's nochmal, einfach geil organisiert. Auch ein bisschen Glück gehabt, weil nicht ganz weit weg war eine Übernachtungsmöglichkeit, weil unser Zelt war jetzt ja auch weg. Und dort konnten wir in einem Camp übernachten. Das heißt, der Salem, der Beduine, der Guide, hat uns dort hingefahren. Wir hatten eine traumhafte Nacht in einem richtigen Beduinenzelt, wie man sich's vorstellt, mit dicken Teppichböden, einer richtigen doppelten Zudecke. Das heißt, wir haben mal nicht gefroren und sind dort auch am anderen Morgen abgeholt worden. Und dann ist der Salem mit uns in die Stadt gefahren, wo unser Auto stand.
Sind das Dinge, die bei jeder Tour passieren, Jörn? Gehört das einfach mit dazu? Ist das also was, wo ihr sagt, naja, das ist part of the game, das ist Teil des Erlebnisses, das wir auch verkaufen? Also am Ende muss man mit solchen Dingen umgehen oder läuft die meiste Zeit in Anführungszeichen alles rund? Also passieren jetzt so große Pannen dann eher nicht so oft?
Also ich habe es eben schon gesagt, so dass eine Achse am Flansch abreißt, ist schon eher selten. Ja. Mhm. Natürlich gibt es Pannen unterwegs, das lässt sich gar nicht verhindern. Das hat aber in den allermeisten Fällen, da will ich jetzt nochmal weg von Rainers Fall, aber in den allermeisten Fällen hat das was mit Vorbereitung zu tun. Die Leute fahren halt ihr Auto das ganze Jahr und wenn ich das, solche Sachen wie hier auf den Videos gezeigt ist, wenn ich das regelmäßig mit meinem Auto mache, dann steigt der Wartungsbedarf erstaunlicherweise. Das heißt, ich muss auch die Wartungsintervalle für das Auto natürlich dramatisch verkürzen, eigentlich halbieren. Ja? Mhm. Ich muss also doppelt so oft irgendwo in die Werkstätten, wenn ich es nicht selber machen kann, und muss das vernünftig vorbereiten. Ich bin auch schon mal liegen geblieben auf Natur und konnte nicht mehr weiterfahren. Mir ist vorne die Kardanwelle kaputt gegangen, tatsächlich. Ja, das kann passieren. Aber auch das hatte nichts mit der Tour an sich zu tun. Die wäre auch hier beim Geländefahren in Deutschland kaputt gegangen, weil die einfach schlichtweg ein Stück weit zu lang war.
Also verstehe ich richtig, Rainer, Wartungsintervalle.
Genau, aber da habe ich mich zum Beispiel genau an die Vorschriften, hätte ich mal gesagt, gehalten. Ich war beim Pete. Ne, das ist ein Kollege auch von Red Rock, der eine eigene Werkstatt hat. Ein absoluter Defender, Papst. Ja. Dort war ich. Und wir haben auch alles gecheckt. Nur wir gehen davon aus, das war ein Haarriss in dieser Achse. Den sieht auch ein TÜV-Beamter nicht. Und ich muss wirklich sagen, das war zum Glück fast im Stehen. Wir sind ja praktisch mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ja. Irgendwann, wenn es in 2-3 Jahren gewesen wäre, wäre das auch gekommen. Und dann vielleicht mit 80 Sachen auf der Autobahn. Dann hätten wir schlechte Karten gehabt.
Das ist die erste Achse. Und der Wagen ist 25 Jahre alt. Ne?
Mhm. Klar.
Das kannst du nicht ganz ausschließen.
Und dann, zweiter glücklicher Zufall, in der Werkstatt, wo unser Auto dann stand, als wir da mittags ankamen, hatte man irgendwo in Tunesien eine neue, also eine gebrauchte natürlich, eine andere Achse ausgegraben, eine Heavy-Duty-Version sogar, das heißt Militärachse, die einwandfrei lief. Die Zähne waren alle tippitoppi, man konnte in das Differential reingucken und dann haben die uns die dort eingebaut an dem Tag, ne? Und am nächsten Morgen konnten wir weiterfahren.
Ja, du hast ja jetzt ein besseres Auto als vorher.
Ich habe jetzt ein besseres Auto als vorher.
Ich glaube, es fahren ja auch viele nach Marokko, um ihre Autos sowieso reparieren zu lassen. Ich habe da aber auch schon jetzt in letzter Zeit gerade Bilder von einem Vanlifer-Pärchen gesehen, wo ich echt dachte, also Leute, das war echt sportlich. Die haben da Sachen gemacht, verrückt, aber auch nicht alle besonders gut. Also da gibt es auch Dinge, wo ich dachte, boah, da haben die außen zum Beispiel eine Flex angesetzt, haben draußen was abgeflext und dann ist denen drin plötzlich das Auto fast abgefackelt, weil dann natürlich in die Innenverkleidung, also die Isolierung angefangen hat zu brennen. Also da sind Sachen passiert, wo ich dachte, boah, da muss man schon mal überlegen, ob man das wirklich alles in Marokko machen lässt, auch wenn es ein bisschen günstiger ist. Nicht unbedingt an jeder Stelle ratsam, aber natürlich bei so einem Auto, wo es noch relativ überschaubar ist, was zu tun ist, glaube ich, total gut. Ne? Und ich meine, die Ersatzteile, alles wird wahrscheinlich wesentlich preiswerter sein.
Ja, absolut. Also die haben auch neue Bremsleitung einbauen müssen, die waren ja weggefetzt und so weiter, die haben die sich bestellt, wo immer auch, die kam erst nachts um 2 oder was weiß ich, die haben sie dann bis 3 Uhr nachts eingebaut, damit wir wirklich am nächsten Morgen um 9 Uhr wegfahren und das war preislich wirklich interessant.
Was ich hier sehe, ist eine Menge, das man erlebt, aber es scheint ja auch die Gemeinschaft immer sehr stark zusammenzuschweißen. Ne? Also es scheint ja irgendwo so ein starkes Teambuilding zu geben, auch durch diese Reise. Du hast gesagt, dass du bestimmte, also die Level 5 Reise, die verkauft sich schon nicht mehr, weil sie sowieso im ersten Moment schon ausgebucht ist. Das sind wahrscheinlich immer dieselben Leute, die sich dann wieder treffen.
Genau. Das ist, da reicht ein Newsletter, das ist eine Gruppe, die heißt bei mir, ich habe so einen E-Mail-Verteiler, die heißt die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Das ist eine Gruppe, da sind, weiß ich nicht, 20, 25 Personen drin und aus denen speisen sich unsere Level-5-Touren. Das macht halt nicht jeder, das empfehle ich auch nicht jedem, um Gottes Willen. Also, um das mal eins klarzustellen, eine Tour wird nicht dadurch besser, dass der Level höher ist. Mhm. Ne? Eine Tour wird immer dann gut, wenn du genau, sagen wir mal, in diesem Korridor bist zwischen... Ja, das fordert mich, aber es überfordert mich nicht.
Genau.
Deswegen sage ich ja immer, fangt erstmal an, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, bucht erstmal eine leichte Tour, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Peloponnes oder sowas. Weil zu leicht ist nicht so schlimm, ne? Dann hast du halt mehr Freizeit. Wenn es für dich zu heavy ist, dann ist es frustrierend.
Genau. Verstehe.
Und wir hatten auch in unserer Gemeinschaft, muss man ja wirklich sagen, es schweißt einen einfach zusammen, ne? auch ohne Pannen.
Bist du auch unter den üblichen Verdächtigen?
Nein, aber wir hatten dort in der Sahara Leute, die schon mehrfach mitgefahren sind, aber sich sogar auch kennengelernt haben auf einer Tour, sagen wir mal vor 5 Jahren, und fahren immer wieder jedes Jahr mit 3, 4 Pärchen eben bei Red Rock Adventures mit, und weil das wissen sie, da ist alles gut organisiert und so weiter und so fort. Also das hat uns gewundert, dass die da sich so wirklich angefreundet haben, obwohl die aus unterschiedlichsten Richtungen aus der Bundesrepublik kamen.
Mhm. Preislich. Wo liegt man ungefähr für so eine Tour? Nehmen wir jetzt mal die Sahara-Tour, weil wir jetzt gerade sie so ein bisschen besprochen haben schon, aber wir können auch mal ein bisschen die anderen nochmal betrachten. Klar, du musst natürlich erstmal ein Fahrzeug haben, also brauchst erstmal das Equipment. Du hast auch gesagt, du gibst die Empfehlung raus für die Dinge, die man auch dabei haben sollte. Ja. Sind da Sachen dabei, wo man sagt, okay, da musst du nochmal 10.000 Euro investieren, um überhaupt loszufahren? Oder wo bewegen wir uns da? Also was sollte man mitbringen und wie tief muss ich in die Tasche greifen, um so eine Tour mal mitzumachen?
Naja, also die Reise selber ist da noch das geringste Problem. Tatsächlich ist es das Fahrzeug, die Ausstattung. Also ich muss natürlich für so Touren, wenn ich jetzt so gar nichts habe, fangen wir mal von einem serienmäßigen Geländewagen an, um jetzt in der Sahara mitzufahren, sollte der wenigstens mal höher gelegt sein, sollte größere Räder haben. Wenn er eine Seilwinde hat, wäre natürlich super, ja, und feste Ankerpunkte. So, das sind natürlich schon mal ein paar tausend Euro, die da ins Auto fließen, je nachdem. Wobei, auch da sage ich, 70% sind immer Fahrer und 30% ist Auto.
Mhm.
Das heißt, nicht immer nur Geld ins Auto stecken, auch mal in sich selber investieren und vielleicht mal vorher ein Training buchen und so weiter.
Genau.
Es gibt Leute, die kommen einfach mit einem serienmäßigen Geländewagen dreimal so weit, wie jemand, der so gar keine Ahnung hat, dem kannst du die absolute Offroad-Kampfmaschine dahinstellen und der kommt trotzdem keine 3 Hügel weit, weil er nicht fahren kann.
Mhm.
Das hilft dir dann halt auch nicht. Ne? So, das ist so das Erste, was man so an Vorbildung braucht. Entscheidend ist aber, wir richten uns ja an Leute, die so einen Geländewagen haben und die meisten sind ja total dankbar, wenn ihnen mal jemand sagt, ah, okay, das und das und das macht Sinn umzubauen. Und jetzt kann ich dann aber auch wirklich mal ein Abenteuer erleben. Du siehst ja hier zum Teil, da sind ja auch Autos bei, die sind ja meistens älter. Wir nehmen ja, also es ist ja selten, dass da mal einer ist mit einem 150.000 Euro Mercedes G frisch aus dem Showroom, sondern das sind hier, was weiß ich, irgendwelche Wrangler oder Land Cruiser, hier ein Mercedes pur, ein älterer schon, ne? Sowas. Das sind natürlich prädestiniert dafür, weil die auch simpel sind, auch in der Technik simpel.
Könntest du eine G-Klasse leisten? Oder sagst du, die sind heutzutage eigentlich nur noch für die Straße gebaut und sehen so ein bisschen böse aus?
Einer von Mercedes hier?
Ja, da drüben steht einer, aber ich glaube, das ist ja ein Sprinter. Ich glaube, das ist okay. Nee, sag mal ruhig
ehrlich. Der Mercedes G hat bei uns ja immer den Spitznamen der Tisch.
Mhm.
weil der halt so steif ist.
Mhm. Das, was wir gerade gesehen haben, ja, dass er so schief steht und genau, so schon...
Also der Mercedes G kommt ja ab Werk mit 3 Sperren. Die braucht er auch, weil er sonst nicht sehr weit kommt.
Mhm.
Trotzdem ist der Mercedes ein ziemlich gutes Auto, aber auch da gilt, die Älteren sind die Besseren.
Ja.
Ne? Die alten Mercedes G Professional, Mercedes G Pur, ich finde die schon cool, die Dinger, weil die eins können, was die anderen nämlich nicht können. Die sind nämlich gut, also als Kompromiss gar nicht so schlecht. Die sind nämlich relativ gut auf der Straße, also schnell und stabil und zuverlässig und auch relativ gut im Gelände.
Mhm.
Allerdings musst du dich an das Fahrverhalten von der Karre echt gewöhnen. Das ist aber ja bei jedem Auto so. Ne? Ja. Also wenn du mit dem G fährst, musst du halt wissen, dass du halt permanent 1 oder 2 Räder vom Boden hast. Das ist eben so. Und wenn du damit nicht umgehen kannst und du sagst, oh nee, das gefällt mir aber von... Und die Sperren auch benutzen. Raphael, wir haben auf den Trainings, wir haben Leute, das ist der Hammer, die kommen aufs Training und fahren sich mit ihrem G fest. Ne? Sag ich, sag mal, wie kann man sich denn mit so einer Kampfmaschine hier festfahren? Was ist denn mit deinen Sperren? Habe ich nicht. Ich sage, das Ding hat serienmäßig Sperren, natürlich. Ja, was meinst du denn? Ich meine die 3 Knöpfe da in der Mitte.
O-Ton.
Das hat mir noch nie einer gesagt, wofür die sind. Mhm. Sag ich, die machen den ganzen Unterschied aus zwischen Fahren und Stehen. Ja? Mhm. So, jetzt drückst du mal den hintereinander weg, ne? Sperre mit. Der hatte nicht mal die Mittendifferenzialsperre drin. Mitte, ich habe mich schon gewundert, der kam überhaupt nicht vor. Mitte, hinten, vorne. So, und jetzt... Fuß aufs Gas und Attacke. Und mit einmal, der geht. Ich sage, ja klar, geht der. Der wackelt ein bisschen, aber der geht.
Du, da entwickeln die so lange und die Leute setzen sich rein und haben nicht einmal ins Bedienungshandbuch geguckt, aber es muss einem auch einer zeigen.
Ja,
wenn da irgendwas geschrieben steht, ne, da lohnt sich so ein Training zu machen. Hast du ein Training gemacht?
Ja, also jetzt nicht jetzt, erst vor ein paar Wochen, sondern wir haben das gemacht, als wir den Wagen neu hatten, eben vor 20 Jahren.
Ja.
Haben wir verschiedene Offroad-Parks benutzt hier, aber eben auch geführt. Nicht bei Red Rocks, die gab es damals noch gar nicht. Ne? Aber das hat uns natürlich gezeigt, was kann der Wagen, was mute ich mir zu. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, das habe ich auch schon 100 Mal in meinem Podcast gesagt. Geht erstmal damit ins Gelände, testet, was das Auto kann, was ist das, die Untersetzung, was sind die Sperren, wofür sind die gut, wann setzt man sie ein und. Und dann kommt er, genau wie es der Jörn gerade sagte, dann kommt erst das wirkliche Equipment, Winch und was weiß ich was alles.
Dein Podcast heißt Landy und Leute. Sag mal, wo wir gerade über den etwas moderneren Mercedes gesprochen haben, jetzt nehmen wir mal alle durch. Was ist mit dem neuen Landy, also kann der was?
Oder? New Defender heißt der ja, der ganz neue. Also ich werde mal sagen, der wird sich mit Sicherheit auch durch einiges durchwühlen können. Das ist ein hochtechnologisiertes Auto, der mit allem, was man braucht. Ob einem da vielleicht der eine oder andere Kratzer richtig wehtut, solche Dinge würden bei mir dann mitspielen. Ich kaufe mir kein Auto für 60, 70, oder Quatsch, der kostet ja 100.000 fast, und fahre damit wirklich richtig Offroad, weil auch Gebüsche und so hinterlassen ja Kratzer, nicht nur die Steine. So, aber da kann man, also was Hindernisse und so betrifft, da wird er schon einiges leisten können. Ne? Da muss man nicht sagen, nur die guten Alten. Nur, wenn dann mal was wirklich in Marokko oder in Tunesien kaputt geht, gerade Elektronik, dann kannst du das Ding nach Hause verschiffen.
Ne? Kannst verschiffen wieder. Ja, ist nichts zu machen. Das ist klar, das ist natürlich bei allen modernen Fahrzeugen so.
Klar.
Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich sogar bei einem Jeep jetzt sein mittlerweile, oder?
Ja, die sind noch, es geht noch halbwegs. Aber ja, der New Defender geht gut. Also der kann extrem viel dafür, dass es eigentlich ein SUV ist. Mhm. Der kann eine Menge. Aber wie der Rainer schon sagt, wehe, da drinnen geht einmal der ganze Christbaum an. Dann hast du einen sehr großen Briefbeschwerer, weil du mit dem Ding nichts mehr machen kannst. Da geht alles über den CAN-Bus, alles über den zentralen Datenbus und dann steht der Ofen. Ne? Das ist, aber der kann eine Menge. Also ihr habt den auch schon ein paar Mal jetzt gehabt im Gelände. Das ist gar nicht schlecht. Aber für solche Touren und auch gerade so für Wüste und alles, je weniger Elektronik in den Murmeln drin ist, umso besser.
Ja. Wie viel rechnet man mit Pannen? Wie viel hat man an Ersatzteilen dabei? Wie arbeitet ihr da? Ihr habt schon verstanden, ihr habt Locals, die im Prinzip gut vernetzt sind und wissen, was man im Zweifelsfall anfahren kann. Aber was fährt man selber in so einer Box mit?
Also, wir hatten den Vorteil, dass wir einen fanatischen Schrauber dabei hatten, den Krischi. Ja, also auch ein Guide, das war dann der dritte und da gab es noch die Johanna, war der vierte Guide. Also es war wirklich rundum Sorglungspaket diesmal. Und Krischi lebt Defender, das heißt, der atmet das Zeug. Kleines Beispiel, zum Ende der Tour ist dann noch in der letzten Nacht, in dem letzten Tag in der Sahara dem Kollegen, auch mit dem Defender, die vordere Kaderwelle gebrochen, abgerissen, wie auch immer. Dann haben wir den erstmal zurückgelassen, ne? Der hat dort übernachtet, der hat ja alles dabei, gar kein Problem. Wir sind in die nächste Oase. Dort hat dann morgens Krischi mal kurz seine Kardanwelle ausgebaut, ist mit unserem Salem, mit den Beduinen, schnell zurückgefahren in die Wüste rein, hat dort wieder die Kardanwelle eingebaut und ist dann mit dem Kollegen rausgefahren. Und das war zum Glück zum Ende der Tour, sonst hätte er den Rest der Tour mit Hinterradantrieb fahren müssen, weil dann hat er die Kardanwelle ja vorne nicht mehr drin gehabt, hat Krischi sich bei sich wieder eingebaut. Aber sowas geht natürlich nur, wenn du Schrauber, wirklich gute Leute dabei hast. Ersatzteil, wir hatten uns vorher ein bisschen abgestimmt mit der WhatsApp-Gruppe. Der eine hatte dieses mit, Filter, Bauteile, was weiß ich, was man so, was wirklich nicht schnell verfügbar ist. Mechaniker gibt es überall, aber eben nicht die Bauteile. Somit hat man eine gewisse Verteilung auf die Gruppe und das hat natürlich auch den Effekt, was du dabei hast, geht auch nicht kaputt. Und wir hatten dann praktisch alles dabei. Außer die Achse, die ist halt durchgebrochen.
Ja, und der war froh, dass deswegen da doch noch was passiert ist am letzten Tag. Ein Glück, hat er auch ein gutes Erlebnis gehabt und konnte noch ein bisschen schrauben.
Aber das zum Beispiel ist für mich, ne, was ich eben gesagt habe, das ist ein Vorbereitungsthema. Eine Kardanwelle beim Land Rover Defender vorne kaputt machen in der Wüste. Wie denn? Wenn das Ding ordentlich gewartet und gepflegt ist, geht die nicht kaputt.
Okay.
Die war garantiert, war die trocken. Hundertprozentig. Ja. Die war nicht. Du musst beim Defender, das ist der Nachteil an den älteren Autos, ne? Jetzt haben wir eben schon geschimpft auf die modernen. Bei den modernen ist ja alles immer Lifetime geschmiert. Lifetime heißt übrigens Lifetime von dem Bauteil.
Ne? Einfach weil es dicht ist, weil es ein geschlossenes System ist.
Genau, es ist ein geschlossenes System. Das hat natürlich den Vorteil, das hält länger. Aber wenn es kaputt ist, kannst du es nicht nachfetten, austauschen, sonst was. Du kaufst das ganze Bauteil neu. Das ist bei den älteren nicht so. Und die kann man auch abschmieren. Alter Defender, da kannst du ganz viel abschmieren. Du musst es aber auch machen. Das ist das, was immer nicht nur du kannst, du musst. Wenn du Schmiernippel an der Kiste hast, musst du schmieren. Und zwar viel. Mhm. Und das ist an der Kardanwelle hundertprozentig nicht passiert, weil eine Kardanwelle vom Defender vorne abzureißen.
Wie funktioniert das?
Hast du, da fällt ja vorher das ganze Auto auseinander.
Du hast dann Nippel, wo du rangehst?
Ja. Das ist so ein Schmiernippel, ne? Das sind so kleine Nupsis, steckst du die Fettpresse drauf, drückst dreimal Fett rein, solange bis du an einer anderen Stelle wieder rauskommt, fertig.
Genau.
Das ist relativ simpel, du musst es nur machen, das ist eine Riesenschweinerei.
Nee, ist klar, ich kenn's auch vom Oldtimer, da hast du die Dinger auch überall, da läuft's halt, man ist ja ein Oldtimer. Ne?
Fast.
Ja. Fährst mit dem historischen Kennzeichen bald?
Jein, das dauert noch. Der ist ja jetzt dann 25, 26 Jahre.
Mit 30 dann.
Und ab 30, also in 4 Jahren, kann man sich überlegen, weil das ist mit Abstand unser teuerstes Auto.
Okay.
In der Steuer, ja.
Nochmal zurück zu euren Reisen. Wie kann man die buchen? Wie lang gehen die Reisen? Das habe ich auch noch nicht gefragt. Wie lang geht so eine Tour von bis?
Die kürzeste Tour ist eine Woche. Die längste sind so 2,5 Wochen. Es ist natürlich immer die Frage, rechne ich An- und Abreise noch dazu, dann sind es auch schon mal 3, also jetzt so Tunesien oder Marokko, musst du ja auch erstmal hinkommen. Ne? Also ich fahre jetzt mit dem Auto am 9. März geht die Fähre, das heißt, ich muss wahrscheinlich am 7. schon losfahren, dann fahre ich nach Marokko. Ich fahre erst nach Barcelona, gehe da aufs Schiff und komme am 26. sind wir, glaube ich, wieder in Barcelona. Also bis gute 3 Wochen unterwegs. Die kürzeste ist eine Woche in Polen, Tal der Schlösser.
Wäre das eine Tour, die du auch für einen Anfänger empfehlen würdest?
Tal der Schlösser?
Ja.
Ja. Marokko im Prinzip auch. Das ist leichter als Tunesien, weil du nicht so viel. Also, Marokko ist abwechslungsreicher.
Okay.
Fährst halt auch mal Gebirgspässe, fährst halt auch mal viel. Muss natürlich auch viel fahren, sind mehr Kilometer. Mehr Kultur. In Tunesien ist tatsächlich, du fährst in die Sahara und fertig. Dann ist Sahara. 2 Wochen. Sahara. Sand. Ja, das war's.
Okay. Ja, ja, klar. Das, man hört das auch öfter mal von Marokko. Es ist wenig abwechslungsreich teilweise, wenn man ein bisschen in die richtige Region kommt oder richtig, ne? Richtig falsch, was soll richtig aber, falsch sein. Aber
lass mich noch einen Satz dazu sagen.
Ja, bitte.
Ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwie. Ich liebe die Sahara. Ich liebe auch den Sand und die Eintönigkeit. Weil das ist das, was so eine Tour auch ausmacht. Ne? Außenreizentzug. Wir sind ja hier, wir sind ja völlig überdreht.
Absolut.
Ne? Mit Fernsehen, Handy, hier laufen drei Laptops, Fernseher, Beschallung.
Klar, Geräusche, Ruhe. Alles, ja.
Wenn du in der Sahara auf einer Sanddüne oben sitzt und das Lauteste, was du überhaupt hörst, ist das Rauschen vom Blut in deinen Ohren. Das macht schon was mit dir. Und auch diese wirklich, du hast ja gar keine Vorstellung davon, was der Begriff unendliche Weite, was der eigentlich bedeutet, wenn du nicht mal auf so einem Tafelberg gesessen hast und da mal eine halbe Stunde einfach das mal hast auf dich wirken lassen. Mhm. Wir sind sehr klein und sehr unwichtig.
Richtig. Was hat das bei dir bewirkt?
Genau so, muss ich wirklich sagen. Auch diese absolute Stille, dann auch dieser absolute Sternenhimmel. Wir waren ja November dort, Winter mehr oder weniger, kein Wölkchen am Himmel, auch tags, auch nachts nicht. Und wenn man dann nachts mal raus musste und man stand dann dort, dann hat das noch mal ein bisschen genossen. Und wie der Jörn schon sagte, es pochert dann nur noch in den Ohren und du hast diese riesige, erdrückende Stille, kann man ja schon fast sagen. Das ist richtig klasse. Und das war auch so ein ganz Impuls, den mir auch einer seiner Kollegen mal ins Ohr gesetzt hat. Das alles mal zu erleben, war es wirklich wert. Es hat wirklich alles gepasst. Es hat wirklich so funktioniert, dass man dieses einfach in diesen Nächten, weil wir ja wirklich weit weg von irgendwelchen Städten waren. Ja, da war nichts am Himmel, was leuchtete, sondern einfach nur die Sterne.
Was ist deine persönliche Lieblingstour, Jörn?
Boah.
Ja, alles sehr unterschiedlich. Ne? Ihr macht das ja auch sehr vielfältig, einfach damit man verschiedene Eindrücke sammeln kann. Das lässt sich wahrscheinlich schwer miteinander vergleichen.
Also ich bin schon echt ein Tunesien-Fan, muss ich sagen. Bin Sahara-Fan. Ich mag, aber wenn ich jetzt hier die Lagerfeuer so sehe, da in Griechenland, da oben in den Bergen, das ist natürlich auch traumhaft. Ich tue mich unheimlich schwer, mich da irgendwie festzulegen, weil der Sinn der Sache ist ja das Reisen an sich und das bedeutet ja schon, dass ich mich fortbewege. Also den Lieblingsort an sich habe ich oder die Lieblingsreise so habe ich jetzt eigentlich nicht. Es kommt ein bisschen auf die Stimmung an. Ne?
Ist auch eine ganz andere Kultur, die dann auf dem anderen Kontinent entsteht. Das ist ja auch wirklich ein, also ja,
genau.
Also wenn ich es jetzt Offroad-mäßig richtig krachen lassen will, dann klar, dann mache ich so ein Level 4-Ding da in Griechenland. Mhm. Wenn ich sage, nee, ich möchte einfach eine gute Zeit haben, möchte gut essen, trinken, sonst was, möchte auch nicht so weit fahren, aber auch keinen Bock auf Fähre, dann fahre ich nach Polen. Ja, wunderschönes Land, übernachten, wir übernachten ja, das heißt ja nicht umsonst Tal der Schlösser, wir übernachten in alten Schlössern.
Toll, ja?
Also
ja.
Sechs Nächte, drei verschiedene Schlösser. Das ist natürlich schon cool, ne? Sowas hat natürlich was. Insofern, nee, ich könnte mich da gar nicht so richtig festlegen, wobei Sahara schon relativ weit oben steht bei mir in der Rangliste. Ich bin echt so ein Wüstenfuchs geworden. So,
einfach also ein bisschen von der runterzukommen, habe ich rausgehört.
Ja, ja, absolut, absolut.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht nach so einer Messe, ne? Also weil hier natürlich wirklich Eindrücke ohne Ende, Lautstärke, Durchzug und Quatschen. Ja, machen wir heute auch hier den ganzen Tag.
Ja,
wir wollen das auch, du bist deswegen auch gekommen, aber dann mal irgendwie einen Kontrast schaffen. Ich habe noch eine Frage. Wenn wir jetzt auch mal wieder einen Blick hier nach gegenüber werfen, habe ich jetzt so einen 4x4-Sprinter. Ist das dafür geeignet? Hast du öfter mal Anfragen von solchen Leuten, die sagen, ich möchte mit meinem Sprinter da mitkommen? Nimmst du mich mit in die Sahara oder nach Tunesien oder auf die Schlössertour? Ist das möglich oder eher nicht so?
Erste Frage, kriege ich die Anfrage häufig? Ja. Zweite Frage, was mache ich dann? Ich schicke sie zur TUFA GmbH zum Beispiel, ne,
okay,
fürs Training, weil die tatsächlich Trainings anbieten für Sprinter, für alles. Ich kann solche Fahrzeuge bei uns im Wald, also ich kann das einfach keinem empfehlen, ne? Weil die Äste hängen sehr tief, die Auswaschungen sind schon ziemlich derbe, geht nicht. Und auf Tour schon mal gar nicht. Ich meine, jetzt guck dir das an, willst du da jetzt mit so einem Sprinter reinfahren? Also das würde ich halt nicht empfehlen, sagen wir es mal so.
Ich habe sowas
bei Instagram. Wir machen es auch nicht, wir nehmen es auch nicht mit.
Nee. Ich habe es bei Instagram schon mal gesehen, wie es Leute gemacht haben, aber ich glaube, es ist eher fürs Video und eher für den Content, als dass man das jetzt grundsätzlich so machen würde.
Ja. Ja. Also bei Wohnmobilen, wenn die 4x4 sind, ist das, damit sie von der feuchten Wiese kommen oder auch mal runter zum Strand fahren können oder so. Das ist ein schlecht Wegefahrzeug. Das, hier sind Geländefahrzeuge gefragt und das sollte jedem klar sein.
Mhm. Wir haben noch nicht über Preise gesprochen. Von wo fängt es an? Was ist so die Tour, die, wo du sagst, okay, die ist wahrscheinlich mit dem kürzesten oder die kürzeste Tour, längste Tour? Wo bewegen wir uns ungefähr?
Also die kürzeste Tour, wie gesagt, ist Polen, Übernachtung in den Schlössern. Offroad-technisch sagen wir mal so mittelanspruchsvoll, also wenig bis mittelanspruchsvoll. Das kommt auch immer ein bisschen auf Tagesform an, das muss man auch sagen. Du kannst, wie unser Scout Nikos immer sagt, du kannst Abenteuer nicht buchen. Ne? Du hast eine Level-3-Tour ausgeschrieben, jetzt regnet das die ganze Zeit, es wird irgendwas zwischen 4 und 4,5. Ja? oder auch andersrum, du hast eine schwere Tour versprochen, jetzt hat es da seit 6 Monaten nicht geregnet. Da fährst du Passagen, wo du sonst irgendwie einen Tag geplant hast, bis da alle oben auf dem Berg sind, fährst du in einer halben Stunde hoch. Ja, und jetzt? Ne? So, das ist ne? Mal so, mal so. Preise liegen bei uns, ich glaube, die günstigste Tour startet bei, das ist Offroad Challenge, startet bei 1600. Die teuersten sind dann natürlich die, die viele und lange Hotelübernachtungen haben. Es kommt aber ein bisschen auf die Jahreszeit an. Liegen so bei 3.000 bis 3.500. Mhm. Das stimmt nicht ganz. Wir haben auch Level 5 ist natürlich wieder teurer, weil das auch auf unser Material geht. Ne? Also Level 5 jetzt, Beach Extreme ist, glaube ich, die teuerste Tour, die wir überhaupt haben. Die ist jetzt im Sommer, ist in Griechenland, tagsüber Hardcore Offroad fahren, abends am Strand liegen und in die Tavernen gehen. Da kostet eine Woche 4.500 Euro.
Mhm. Okay, aber das gesagt, ist Übernachtung da ist alles dabei, ne? Es ist ja. Übernachtung und alles
ja,
schon dabei.
Ja, ja, klar, alles dabei.
Bist du immer alleine unterwegs, Rainer? Wenn du so, also die letzte Tour, reden wir von der letzten Tour, warst du da alleine unterwegs oder hast du Begleitung dabei gehabt?
Nein, immer mit meiner Frau. Das ist dann ja auch pro Fahrzeug, muss man ja auch dann sehen. Ne? Also ich fand das jetzt auch genau angemessen. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Wenn man diese Begleitung hat, das ist einfach Gold wert. So muss man das sehen. Ne? Weil alleine wäre ich da mit Sicherheit A, gar nicht hingefahren natürlich, aber B, hätte ich da einfach mein Auto liegen lassen müssen.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich sehe auch in dem Video immer wieder auch die Frauen. Also das ist schon auch eine Tour, die du sehr gut als Pärchen machen kannst. Wie bist du unterwegs, Jörn? Nimmst du die Daniela mit oder ist sie zu Hause und hält den Laden am Laufen?
Ja, einer muss ja auch Geld verdienen.
Ja.
Mal so, mal so. Also wir waren jetzt in Griechenland, die letzte Tour im Oktober haben wir zusammen gemacht. Die Marokko-Tour mache ich jetzt wieder alleine.
Okay, fährt sie auch mal alleine los?
Nee.
Das nicht?
Ja.
Okay.
Es war aber, also bei uns war es auch so, es waren fast in allen Autos Pärchen.
Ja.
Und es hat auch total Spaß gemacht, sich wirklich abzuwechseln und sich zu challengen. Ne? Schaffst du das mal, jetzt da drüber zu kommen oder eben nicht? Also das eben nicht nur heißt, das kann nur der Mann oder fahr du mal lieber, sondern wir haben uns da richtig schön gleichmäßig abgewechselt. Hat ja auch der Beziehung auch richtig gut getan. Hat echt Bock gemacht.
Wir haben auch, muss ich auch mal dazu sagen, das hat auch zugenommen in den letzten Jahren. Also wir haben auch sehr, sehr viele Frauen, die selber fahren bei den Trainings. Nur um das mal so nochmal einzuwerfen. Das ist jetzt echt keine reine Männerdomäne mehr.
Ja,
ne? Also
ja.
Wir haben auf den Trainings sehr viele Frauen, die auch ohne Mann da anreisen, große Geländewagen fahren und, wenn ich das mal kurz sagen darf, liebe Männer, häufig haben die auch einen größeren Erfolg, weil sie besser zuhören. Ja? Also es geht auch weniger kaputt, sie kommen besser durch die Passagen.
Ja.
Die Herren sind ja so, ja, habe ich verstanden und mach dann einfach, du sagst, fahr
ich kann
langsam.
Das alles schon.
Boom. Ja? Ja. Super. Ja. So viel zum Thema, fahr langsam.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Das ist wirklich toll. Ja, ich mache das gerne. Also, ich habe schon mal ein Training gemacht, nur mit Frauen. Das war super.
Glaube ich.
Da, mega.
Also ich glaub dir diesen ganzen Komplex sofort. Ich möchte mal hören, wer hat denn so eine Tour von hier schon mal gemacht? Wer fährt viel Offroad? Ist einer dabei? Nee? Du? Nein? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Kastenwagen? Okay, warte, ich komme mal zu dir. Du warst mit dem Kastenwagen unterwegs. Wo bist du denn gewesen mit dem Kastenwagen?
Hauptsächlich Spanien.
Aber jetzt also, sag ich mal, so ein bisschen geschotterte Pisten oder auch wirklich das, was wir hier sehen? Guck mal, das hier gerade, das Bild, hintere Achse irgendwo in der Grube. Sowas schon mal gemacht?
Vergiss es. Also es ist, ist ja ganz nett, die Idee, das mit einem Kastenwagen zu machen, aber vergiss es einfach. Was du machen kannst, ist halt gute Pisten fahren. Du kannst auch mal in Bereiche, wo es schlammiger wird, durchaus reinfahren, wo auch durchaus tiefe Gräben sind, wenn der Kastenwagen entsprechend hergerichtet ist. Aber irgendwann sind die Grenzen erreicht.
Hat Jörn ja auch schon gesagt.
Ja. Da kann man auch nur zustimmen. Also wenn man Hardcore Offroad fahren will, dann Geländewagen. Also ich fahre im Grunde Offroad, um ein bisschen in die Natur reinzukommen, ein bisschen weiter weg von den ausgetretenen Pfaden und um Stellplätze zu suchen.
Ich kenne es auch aus Korsika, Sardinien. Ne? Da kann man schon mal auf die gelben, ich nenne es jetzt mal, ich rede mal im Park von Nightjargon, auf die gelben Stellplätze fahren. Aber man muss immer, ich habe immer gesagt, man muss wirklich einen klaren Blick auch aufs Wetter haben, weil wenn es dann plötzlich doch regnet, sollte man nicht oben stehen, weil dann funktioniert es dann eben mit den Fahrzeugen eben auch nicht mehr. Egal ob 4x4 oder nicht. Das ist dann auch immer so die Sache, ja, ich war 4x4, naja, reicht vielleicht auch mal nicht. Bei uns ist sowieso nur Zweiradantrieb, aber auch die AT-Reifen halten das nicht. Also ich glaube, auch bei euch ist wahrscheinlich Wetter ein großer Faktor. Ne? Also du sagtest ja auch, ich meine am Ende, du läufst jetzt nicht mit dem Wasserkanister vorweg, weil du sagst, okay, wir machen jetzt hier eine harte Tour. Du willst ja manchmal den Regen haben und den Schlamm und den Matsch, aber ja, man kann es halt nicht beeinflussen. Man muss trotzdem mal drauf gucken, wie es jetzt dann auch ist, die Lage. Also.
Ja, du kannst es nicht bestellen. Ne? Also es ist ein bisschen das Blöde an unserem Job. Der Faktor, der mit so den größten Einfluss auf das Ganze hat, ist das Wetter und das ist das, was du am schlechtesten beeinflussen kannst. Ja, du kannst zwar eine Vorhersage geben, also wie es im Durchschnitt in den letzten Jahren da war, ne, Peloponnes schreiben dann, ja, ist super Wetter und so, ne, so wie da jetzt, ne, super, aber es garantiert dir ja keiner, ne? Wenn das in dem Jahr da in dem Jahr halt nicht so ist und es regnet halt die ganze Woche volles Rohr, was willst du denn da machen?
Ja.
Ne? Wir hatten schon mal eine Tour, die mussten, also das war zwar Level 5, also ne, soll ja auch heftig sein, aber es hat so Unmengen geschneit, dass an Fahren fast gar nicht zu denken war. Mhm. Weil die ganzen Bäume da gerade im Gebirge, die kriegen eine solche Schneelast, die brechen einfach zusammen. Das heißt, auf einer Passage, die du geplant hast, liegen 200 umgekippte Bäume. Klar haben wir Kettensägen dabei und so weiter.
Aber 200?
Aber das schaffen wir nicht. So viel Sprit haben wir ja gar nicht.
Ja, ne? Ja.
Also müssen wir manchmal auch einfach sagen, Abbruch, müssen uns was anderes suchen. Geht nicht anders.
Ja, verstehe. Ihr beiden Profis, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch gegenseitig eine Frage noch zu stellen, die ich nicht gestellt habe, die aber gestellt werden sollte. Vielleicht habe ich was vergessen. Ihr seid mehr im Game als ich. Rainer, was würdest du den Jörn noch fragen, was ich noch nicht gefragt habe?
Ja, also ich hätte auf jeden Fall nochmal den Gedanken, dass wir unser Wissen nochmal auffrischen wollen. Wir kommen mal wirklich nach Weeze. Meine Frau und ich werden dort ein Wochenende verbringen und dann eben auch am Kurs teilnehmen. Ich hoffe, das ist okay.
Ja gut, das war einfach. Ja, das ist okay, klar.
Ansonsten wüsste ich nicht, was ich jetzt fragen sollte. Wir kennen uns schon lange. Jörn war bei mir schon in Folge 26 im Podcast. Seitdem kenne ich ihn und dementsprechend alle Fragen sind bei mir beantwortet.
Nee, bei mir geht es eher ums Publikum. Ob es was gibt, was ich dem Publikum noch nicht vermitteln konnte in den Fragen. Oder, aber
ach so, meinst
ich
glaube, du? Entschuldigung, ja klar.
Es ist sowieso so. Jörn ist den ganzen Tag da, du ja wahrscheinlich auch die meiste Zeit.
Ja.
Du bleibst ansprechbar. Guck
auf
bitte
jeden Fall
bei Red Rock Adventures mal nach. Wir sprechen heute noch ein bisschen über die Mokubo. Das ist die mobile Küchenbox, die hinten in dem Fahrzeug auch eingebaut ist. Die holen wir uns später mal nach vorne, kochen auch ein bisschen was. Also wir werden uns noch ein bisschen jetzt in das Detail verlieben später. Aber grundsätzlich erstmal die Reisen, super spannend. Ich hätte total Bock. Ich werde meinen Ford Kuga da nicht durchjagen. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal doch noch der Jeep Wrangler und dann weiß ich, welche Nummer ich als allererstes wählen werde, nämlich deine, Jörn. Ich danke euch beiden, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt und dass ihr da seid vor allen Dingen. Ich habe große Freude an diesem Tag und es ist auch mein Wunschtag, dass wir den zusammen hier begehen. Vielen, vielen Dank. Großer Applaus an euch beide, bitte.
Vielen Dank, Raphael. Dankeschön.
Danke. Danke.
So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute. Ja, ich hoffe, es war für euch spannend genug und ich denke mal, weil ihr ja noch dran seid, dass es so war. Ganz kurz noch ein paar Informationen zum weiteren Verlauf der Reise. Also wir hatten also wirklich mehrere Tage wahnsinnig viel Spaß in den Dünen. Es ging wirklich morgens oft relativ früh los. Man wacht halt um 6 Uhr auf, weil man einfach auch ein bisschen schnattert. Ja. Es ist halt kalt oben im Dachzelt. Macht dann schnell Frühstück, tankt vielleicht nochmal den Wagen auf mit dem Kanister und so weiter. Und um 9 Uhr laufen schon die ersten Motoren an, weil man natürlich weiterkommen will. Ne? Wir haben ja keine, wir haben wirklich nicht eine Rundreise gemacht, sondern wir sind wirklich kreuz und quer durch die Sahara gefahren. So, von Oase zu Oase, aber ganz oft eben auch einfach im Nirgendwo übernachtet. Den Achsbruch hatten wir geschildert, das ist dann schon erledigt. Mit dem Achsbruch sind wir dann ja kampfunfähig gewesen und der Wagen ist dann in Duz gelandet. Das ist das Tor zur Sahara, eine größere Stadt von ca. 25.000 Einwohnern, eine echte Wüstenstadt somit. Und wir haben in diesem Beduinenzelt übernachtet. Dort hat uns Salem, unser Beduinenguide, dann mit seinem Toyota abgeholt morgens und hat uns auch nach Duz gefahren. Dort angekommen lagen schon meine kaputte Achse unterm Auto. Das Auto stand auf der Hebebühne. Und daneben eine Heavy-Duty-Militärachse, wie ich es ja schon gesagt habe. Dann habe ich mir die genauer angeschaut. Die Zähne in den Steckachsen waren top. Das ganze Differential war top. Man konnte es hinten nämlich aufschrauben und reingucken. Alles lief sauber rund. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay Leute, wenn ihr da jetzt noch meine besseren Bremssättel noch austauscht, dann können wir dort weitermachen, baut sie bitte ein. Und das habe ich auch schon kurz beschrieben im Gespräch auf der CMT, dass dann morgens um 9 am nächsten Tag das Auto tippitoppi fertig war. In dieser Nacht haben wir dann nochmal in einem Hotel geschlafen, in Duz, haben das Auto dann morgens abgeholt und dann haben wir feststellen dürfen, da haben wir mitbekommen, dass auch Freddy eine größere Havarie hatte, nämlich sein rechtes Vorderrad war abgebrochen. Und auch er ist dann in dieser schon zweiten Nacht von einem LKW aus der Wüste geholt worden, war somit auch in Duz. Und unsere Freunde, also der Rest der Mannschaft, ist dann im Laufe des Tages natürlich aus der Wüste raus. Sie hatten zwar noch Krischi und Johanna als Co-Guides mit dabei, weil ganz ohne Guide ist es eh nicht ganz korrekt, wenn man da rumfährt. Die sind dann also auch nach Duz gekommen. Wir haben uns alle auf einem ganz tollen Campingplatz dort getroffen. Hatten einen schönen Abend zusammen in einem Restaurant, also wirklich eine echt gelöste Truppe, hat echt wirklich Spaß gemacht mit allem. Ja. Und danach noch am Lagerfeuer haben wir den Abend ausklingen lassen, weil wir am nächsten Morgen dann auch wieder in die Wüste wollten. Aber wir haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass wir uns aufteilen, weil eben ein paar Leute hatten jetzt auch schon ziemlich viel erlebt, das mal so, wir ja auch. Und es musste einfach nicht mehr ganz so heavy sein. Das heißt, wir sind mit 5 Autos dann am nächsten Tag mit Freddy so mehr so in den Randgebieten der Sahara weitergefahren. Und die Wühlmäuse haben wir sie genannt und selber haben wir uns den Namen Wüstenmäuse gegeben. Und die Wühlmäuse sind dann eben einfach wieder mit dem Salem zusammen in den Heavy-Duty-Bereich gebrettert. Und haben dort dann getrennt voneinander, also irgendwo in den Dünen übernachtet, um uns dann am nächsten Tag in einer Oase wieder zu treffen. Das hatte ich ja angedeutet, da war das Thema nochmal mit der vorderen Kardanwelle. Und somit war dann die Truppe wieder zusammen und es war auch praktisch das Ende der Sahara-Fahrerei. Also dort war dann sowieso mehr oder weniger Schluss. Am nächsten Morgen, es gab noch ein ganz tolles Abendessen, auch nochmal von Red Rock Adventure spendiert in einem echten, sag ich mal, fast Nobel-Restaurant in dieser Oase. Da ging es also wirklich, das war so eine, schätze ich mal, 4-Sterne-Oase. So, und dann ging es am nächsten Morgen weiter, nachdem die Kardanwellen da ausgetauscht worden sind, habe ich ja schon erzählt, weiter relativ zügig. Ich glaube, in 2-3 Stunden waren wir dann auf Asphalt und von dort aus dann Richtung Autobahn. Und dann auch Richtung Tunis, haben nochmal 2 Nächte in einem Campingplatz-Hotel, also das hat beides angeboten, haben uns dann nochmal schön ein Hotel gegönnt, Petra und ich, um dann am übernächsten Tag eben noch die letzten 20 Kilometer zur Fähre zu fahren und da dann eben nochmal diese 24, 25 Stunden auf der Fähre zu verbringen Das war auch nochmal richtig schön, weil man sich jetzt auch einfach toll kannte. Ich hatte ja schon in der Wüste einen Podcast aufgenommen mit Freddy, unserem Guide. Die Folge kommt noch. Auf der Fähre habe ich dann noch eine Podcast-Folge mit Johanna, der Co-Guide, aufgenommen und ihrem Lebensgefährten Krischi. Wir haben das gemacht. Das ist dann nochmal eine Folge. Seid gespannt. Die erzählen über ihr Leben und nicht über die Sahara-Tour nochmal. Alle beide, also die beiden Folgen werden über die Leben der jeweiligen Gäste sein und nicht nur über die Sahara-Tour. So, und damit komme ich dann jetzt auch zum Schluss. Ich kann nur sagen, wir sind von Genua dann relativ zügig mit ein paar Stunden Schlaf zurück nach Calw gefahren. Und ich bin richtig stolz, dass ich jetzt so eine coole Militärachse in meiner Landrade habe. Sind auf eigene Achse zurückgefahren. Alle sind sowieso heil geblieben, körperlich heil geblieben. Und das ist ja letztendlich das Wichtigste. Und es ist einfach ein absolutes Abenteuer für uns, für meine Frau Petra und mich gewesen. Hoffentlich nicht ein einmaliges, habe ich auch schon erzählt. Aber bis auf Weiteres soll das einfach ein Highlight in unserem Leben bleiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören bei der Folge 65. Also macht's gut, schönen Tag, ciao, ciao.